Gregor ist da in unserem Gemischte Tüte Podcast Studio. Ein Blind Date. Hast du irgendwie eine Ahnung, auf wen du jetzt treffen wirst?
Irgendwie gar nicht.
Was macht das mit dir?
Ein bisschen Aufregung ist schon da, aber ich freue mich drauf. Ich mag sowas.
Es ist hier in unserem Podcast-Studio. Hallo.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank.
Ist dein erstes Blind Date?
Ist mein erstes Blind Date, zumindest in einem beruflichen Kontext.
Wann ist das für dich ein gutes Gespräch, ein gutes Blind Date?
Wenn ich für mich selber so ein bisschen was mitnehmen kann, was mich auch im Nachhinein noch beschäftigt oder was ich auch weitergeben kann, einfach so Impulse. Und ja, die können privater Natur, unternehmerischer Natur sein, ganz anderer Natur sein, mal gucken.
Warst du schon mal in einem Podcast zu Gast?
Ich war tatsächlich noch nie in einem Podcast zu Gast. Ich höre viele Podcasts, ja, gerade zu aktuellen Themen, aber selber teilgenommen habe ich noch nicht.
Gut, dann bis gleich.
Ja, bis gleich.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte und herzlich willkommen meine Blind Date Gäste hier im Studio. Gregor Demmer, das ist Dennis Martin Freiberg. Dennis Martin Freiberg, Gregor Demmer, hallo.
Freut mich.
Hallo, hey. Grüß dich. Schön hier zu sein.
Für uns ja ganz wichtig, bei Gemischte Tüte, wir versuchen ja ein Blind Date hier zusammen zu bekommen. Haben wir das geschafft? Habt ihr euch schon mal irgendwo gesehen? Habt ihr eine Ahnung, wen wir hier gematcht haben?
Also ich kann sagen, dass wir uns das erste Mal begegnet sind tatsächlich. Mhm. Also ich kann mich an keine Veranstaltung zumindest erinnern, wo wir uns vielleicht mal
nicht bewusst,
nein. Okay. Gesprochen haben.
Und uns sehr wichtig, dass wir verschiedene Branchen miteinander zusammentun. Könntet ihr jetzt irgendwie sagen, wo der ein oder andere hingehört?
Naja, ich kann es jetzt ein bisschen ableiten aus dem Vorgespräch, dass es sich um Sport drehen sollte oder Fitness vielleicht. Das wäre jetzt meine Vermutung.
Ja. Ach, wegen dem Protein?
Ja, genau.
Also für die Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade hier so einen kleinen Tontest gemacht und gefragt, was gefrühstückt wurde. Und so kamen wir ja auf Proteinshakes, die aber nicht wirklich. Und meinst du, das hat was mit deinem Business zu tun?
Im Entfernten, aber nee, nicht so naheliegend. Nee, genau. Okay. Aber ich kann ehrlicherweise auch jetzt nicht sagen und ich will jetzt nicht vor der Kleidung irgendwie auf den Beruf schließen, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung.
Sehr schön. Dann kannst du ja mal anfangen, Gregor, und dich vorstellen. Was machst du?
Wer bist du? Mache ich? Ich bin Unternehmer oder Startup. Gründer eines Sportstech-Startups. Unter der Plattform und dem Produkt vereinsticket.de schauen wir, dass Sportvereine in Deutschland so ein bisschen den Weg in die aktuelle Zeit schaffen. Denn vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, wir haben 86.000 Sportvereine in Deutschland mit 24 Millionen Mitgliedern. Und was viele auch nicht wissen, es sind 100 Millionen Zuschauer jedes Jahr bei unserem deutschen Amateursport. Und es ist eine riesige Relevanz, die aber immer noch organisiert wird wie ja, vor 30 Jahren, wenn überhaupt. Und wir wollen das Ganze ein bisschen in die heutige Zeit führen, weil wir eben daran glauben, dass dieser Amateursport es verdient hat und wir selber als Team auch da unglaublich dran hängen und dementsprechend sowohl intrinsisch als auch extrinsisch das Ganze versuchen, so ein bisschen ja, in die heutige Zeit zu führen.
Okay, da merkt man schon direkt, der Gregor hat seine Zahlen.
Pitche häufig.
Genau, der pitcht und hat hier irgendwie das Marktpotenzial. Hast du vielleicht direkt eine Frage, was dich da interessieren würde, wenn du es hörst?
Da tauchen viele Fragen auf. Ich meine, letztendlich bin ich auch Vereinssportler, meine Kinder sind im Verein und ich sehe da auch jedes Wochenende, was da eigentlich noch besser gemacht werden könnte, wie unterstützt werden könnte, natürlich um sich zu präsentieren, um einfach die Kommunikation noch besser aufzustellen.
Welche Sportart? Also insofern,
Fußball und letztendlich Tanzen, also sehr unterschiedlich, aber dennoch denke ich, sind die Vereine wahrscheinlich sehr froh, diese Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Die Frage ist nur, wie findet so die Akquise statt? Mhm. Also wie kommt man an die Kontakte? Geht man da wirklich direkt frontal drauf zu oder ist es eher letztendlich durch Vermittlung? Also das ist mal spannend zu hören. Ja.
Genau, also was wir machen ist tatsächlich, ich bin selber Fußballschiedsrichter, leidenschaftlicher Fußballschiedsrichter und habe jedes Wochenende quasi eine dritte Halbzeit, wo ich mit den Vereinsvertretern nach dem Spiel dann noch rede, schnacke und Bierchen trinke. Und deshalb habe ich sehr viel Erfahrung, wie Vereinsstrukturen, Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsprozesse und so weiter ablaufen. Und man muss einfach sagen, es ist das ganz anderes, als es in Unternehmen passiert. Also man darf Vereine nicht mit Unternehmen verwechseln. Es ist also nicht so einfach zu machen, irgendwelche Kampagnen und irgendwelche Entscheider irgendwie über irgendwelchen Zielgruppentargeting zu treffen. Deshalb haben wir genau wirklich gesagt, wir gehen ins 1:1. Wir haben ein eigenes Clubmanagement-Team. Das sind inzwischen 7 Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als im 1:1 mit Vereinen deutschlandweit zu reden. Mhm. Auch hinzufahren, Support zu leisten und so weiter und so fort. Und wir haben inzwischen über 15.000 Vereine tatsächlich ankontaktiert. Inzwischen über 1.700 Vereine, die dann auch auf der Plattform unterwegs sind. Und es ist mühsam, weil die Wege lang sind. Das ist halt eben die zweite oder dritte Priorität bei den Menschen auf der Liste. Meistens erst die Familie, dann die Arbeit, dann kommt der Verein oder vielleicht sogar noch später. Und deshalb dauert es manchmal. Alle 4 bis 6 Wochen ist irgendwie eine Sitzung oder aber die Leute sagen, nee, ich bin jetzt im Urlaub, ich habe jetzt gerade keinen Nerv dafür. Aber trotzdem, wenn man dann mal drin ist, dann ist es wirklich cool, weil die Leute sind unglaublich dankbar. Und das ist das, was du gerade auch ein bisschen gespiegelt hast. Unsere Ehrenamtlichen in Deutschland, die stemmen unglaublich viel, aber sie werden dafür eigentlich ja nicht bezahlt und es muss irgendwo anders herkommen, die Motivation. Und wenn sie merken, es gibt Menschen, die haben die gleiche Motivation, ist das schon unglaublich gut. Und das merkt man halt jetzt gerade da auch.
Mhm. Aber Dennis, wenn du direkt auch nochmal reinwirfst, wer du bist, was du machst.
Ja, Dennis, ich bin in der Geschäftsführung vom Schott Musikverlag in Mainz, ein sehr traditionelles Unternehmen mit einer sehr, sehr langen Historie, also gegründet 1770 von Bernhard Schott. Ich muss direkt dazu sagen, für all diejenigen, die es nicht wissen, hat jetzt nichts mit dem Schott-Konzern Schott Glas zu tun, sondern ist wirklich komplett eigenständig, ist ein Verlag, der im Schwerpunkt in der E-Musik unterwegs ist. E steht für ernste Musik, es gibt die U-Musik, das ist dann Pop, Rock, Jazz im Schwerpunkt. Und wir verlegen halt natürlich Produkte, die mit Musik zu tun haben. Es sind Partituren, es sind Unterrichtsspielliteratur, Gesamtausgaben von namhaften Komponistinnen und Komponisten und versuchen natürlich jetzt auch den Weg in die Digitalisierung zu bestreiten, wie es auch in anderen Verlagsgattungen schon stattgefunden hat zum Teil, aber auch weiterhin stattfindet. Und ich habe gerade schon so eine schöne Parallele festgestellt. Also wir haben natürlich auch, auf der einen Seite bedienen wir Kunden und auf der anderen Seite sind wir natürlich im direkten Austausch mit Komponistinnen und Komponisten. Und das ist auch eine besondere Ansprache, die es da braucht. Ja, also ich meine, das sind sehr hochwertige kreative Prozesse, über die wir da sprechen. Und deswegen haben wir dann auch ein eigenes Team, das nennt sich Composer Management, die dann auch die Ansprache von bestehenden Kontakten dann bewerkstelligen. Ja, also der Komponist, die Komponistin sollen natürlich auch sich wohlfühlen, vertraut fühlen in den Personen, die sie dann im Verlag sprechen. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, neue Komponistinnen, Komponisten oder Autorinnen, Autoren zu finden und da auch direkt ein Gefühl zu vermitteln, dass man sich gut aufgehoben fühlt in der Betreuung.
Ich habe noch nie den Begriff der E-Musik gehört, der ernsten Musik. Mhm. Also E-Musik hätte ich jetzt elektronische Musik, hätte ich gedacht. Aber mega spannend, also ein Feld, was mir überhaupt nicht geläufig ist.
Ja.
Jetzt bist du ja oft bei Pitches. Was wäre jetzt direkt die erste Frage, die du stellen wolltest, wenn du so eine Vorstellung gehört hast?
Wenn ich so eine Vorstellung gehört habe, die erste Frage nach dem Motto, ich muss sagen, Verlag, tatsächlich, du hast jetzt schon gesagt, Weg in die Digitalisierung ist also noch sehr viel Print. Ist das im Endeffekt, ja, Print ist das Kernbusiness, heißt irgendwie das Verlegen von, ja, du hast gesagt, Partituren von Monoten, Schulbüchern, ich weiß nicht, irgendwie sowas?
Genau. Also es ist in unterschiedlicher Form sind es Notenausgaben, also was viele erstmal nicht wissen, es gibt die Kaufausgaben, die man natürlich im Handel beziehen kann, im Fachhandel oder über die Online-Portale, die gängigen. Aber wir haben auch einen großen Anteil, das nennt sich Leihmaterial. Das heißt, die großen Konzerthäuser, die leihen Notenmaterial. Man muss sich das so vorstellen, das sind ja ganz viele Stimmen in einem Orchester oder in einer Oper. Und jeder braucht sein spezifisches Notenmaterial. Und das wäre ein riesiger administrativer Aufwand für diese Häuser, das alles selbst zu managen, weil man ja auch mehrere Stücke aufführt.
Ja.
Das heißt, wir haben eine sehr spezialisierte Unit bei uns, die eben genau dieses Leihgeschäft dann abwickelt. Das heißt, wenn die Dinge zurückkommen, muss da ja auch drauf geschaut werden. Ja, was ist damit passiert? Ja, erstens das, aber was auch interessant ist, es werden auch gewisse Notationen ergänzt. Mhm. Ja, das sind ja Profimusiker und die haben manchmal auch eine Idee, was an gewissen Stellen besonders wichtig ist. Und deswegen brauchen wir auf unserer Seite natürlich genauso top ausgebildete Musiker, die das erkennen können. Ist das jetzt ein wertvoller Eintrag oder ist das, sagen wir mal, ein Zeitvertreib während der Pause gewesen, ja, eine Kritzelei. Also insofern ist das eine zweite Säule und das dritte ist natürlich die Rechteverwertung. Mhm. Ja, wir sind ja Rechteinhaber für das Ganze und die Verwertungsgesellschaften spielen da eben auch eine große Rolle. GEMA etc. Und ja, die Digitalisierung spielt eine große Rolle. Man muss sagen, im direkten Vergleich zu anderen Gattungen der Verlage, die Zeitungen, ich komme aus dem Zeitungsbusiness, originär, und ja, da ist es so, die haben schon viel früher diesen Schritt machen müssen. Da sind ja die Anzeigen direkt ins Internet abgewandert. Das heißt, ja, da hatten wir den Fall schon vor vielen Jahren und man kriegt ja jetzt mit, wie jetzt sich E-Papers mittlerweile auch, sagen wir mal, ihren Platz geschaffen haben. Wir haben noch einen sehr hohen Anteil an Papiergeschäft, stellen aber aktuell dann auch mit jeder neuen Generation fest, dass da ein Wandel zum Digitalen stattfindet.
Okay. An was ich da tatsächlich dachte, war das große Thema KI. Mhm. Also was ist, wenn ich weiß nicht, ob ihr das auch plant, wenn man eine KI kauft und alle Noten da reinspeist. Ich weiß nicht, ist das vielleicht sogar ein Projekt von euch?
Wir sind schon mittendrin. Also tatsächlich überprüfen wir gerade Anwendungsfelder von KI. Das Thema kam ja relativ gewaltig auf in den letzten 1,5 Jahren. Und es gibt natürlich ganz viele denkbare Anwendungsfelder. Ja, das Simpelste ist sicherlich, dass man gewisse Verwaltungsprozesse, administrative Prozesse vereinfacht, effizienter gestaltet, dass man letztendlich Vertriebsprozesse anders aufstellt, dass man den Kunden besser durch seinen Webshop führt. Das sind alles Dinge, wo man KI natürlich sehr sinnvoll und gewinnbringend einsetzen kann. Bei den Kreativprozessen sehen wir das natürlich mit gemischten Gefühlen, weil man sieht ja, was entsteht. Man kann relativ schnell Dinge gestalten, kreative Prozesse umsetzen, ob es jetzt ein Bild ist, ob es ein Audio ist, ob es natürlich eine Komposition ist. Und die Technologie ist da ja nun mal jetzt gerade sehr viel schneller als das ganze regulative Werk, was da entstehen muss. Und das ist für uns natürlich jetzt erstens spannend, aber auch ein Stück weit mit Sorge zu beobachten. Wie können wir das Ganze auch natürlich für uns nutzen? Wie geht man mit Dingen um? Weil letztendlich eine KI wertet ja nur Dinge aus, die sie eingespeist bekommen hat. Wie ist es dann mit dem Urheberschutz, je nachdem, was da eingespeist wurde? Also das sind alles Dinge, die uns gerade intensiv beschäftigen und wo man natürlich schauen muss, wo die Reise hingeht. Mhm. Wie ist das bei euch?
KI?
Ja?
Tatsächlich sind die Prozesse, die wir digitalisieren, erstmal gar nicht so anspruchsvoll. Also es sind tatsächlich, sag ich mal, so die stupiden, wertfrei gemeint, aber halt einfach sehr, sehr banalen Vereinsprozesse, die halt irgendwie einfach überhaupt mal digital konsequent umgesetzt werden sollen. Und was bei uns eher so die Herausforderung ist, ist, wir leben inzwischen ja schon in einer Zeit, sag ich mal, so der digitalen Übersättigung. Also ich meine, jeder kennt es von seinem Smartphone. Man hört, glaube ich, jetzt, mir geht so 80, 90 Apps drauf, aber welche öffnet man wirklich regelmäßig? Und wenn ich mir eine neue runterlade, geht es schon wieder fast darum, welche öffne ich dafür weniger? Und das Gleiche ist im Verein auch. Ein Verein hat super schnell heutzutage 8, 9, 10 digitale Lösungen, vom Online-Banking, Newsletter-Tools, Excel-Listen ohne Ende, Kommunikationsmedien, Belegungsmanagement und so weiter. Und das ist nicht harmonisiert, das ist nicht standardisiert. Und meistens ist es auch so, wechselt ein Vereinsvertreter gerade seine Position oder hört auf oder was auch immer, ja, dann weiß der Nächste nicht, was eigentlich, wie die Funktionen gehen. Und unsere Aufgabe ist in erster Linie, das Ganze mal zu konsolidieren, mal alles hinter einen Login zu bringen, dass halt der Nächste auch einfach mit seinem Login, mit dem richtigen Berechtigungsschalter Zugriff auf die gleichen Prozesse hat und einfach sieht, ah, so haben sie es letztes Jahr gemacht, so machen wir es dieses Jahr wieder. Das heißt also, KI spielt bei uns quasi nur in ganz kleinen Nuancen eine Rolle. Da geht es dann halt in verschiedenen Bereichen darum, wenn wir zum Beispiel Grafiken erstellen für die Vereine, dass also nicht jeder Verein die gleiche Fußballgrafik benutzt, um sein Spiel anzukündigen, sondern dann halt, wie soll man sagen, eine andere Fußballgrafik einfach als Hintergrund hat. Also in ganz kleinen Nuancen ist die KI da relevant. Wir sind tatsächlich, was das angeht, relativ langweilig, was die digitale Innovation angeht. Aber ich glaube, das Innovative ist bei uns einfach, wir wagen uns an einen sehr angestaubten Bereich, der es in meinen Augen, wie gesagt, gesellschaftlich sehr verdient. Und langfristig, glaube ich, ist das die Basis für unglaublich viel. Weil man stelle sich einfach mal vor, man hat theoretisch alles, was sportlich in Deutschland passiert, auf einer Plattform. ich nehme wieder mein Beispiel, Lieferando hat alles, was Essen angeht, auf eine Plattform gebracht und kann da sehr viel draus schöpfen. Ne? Also man weiß halt.
Aber kannst du da nochmal vielleicht ein Beispiel geben? Also für alle die jetzt nicht in einem Verein arbeiten oder keine Berührung dazu hatten, welche einfachen Prozesse gibt es da zu digitalisieren?
Mein Lieblingsprozess ist der des Feriencamps, die Anmeldung zum Feriencamp. Also ein paar tausend Vereine in Deutschland bieten Oster-, Sommer-, Herbstferien Feriencamps an, wo Eltern ihre Kinder anmelden können. Dann sind sie für 3 bis 7, manchmal auch 10 Tage halt versorgt und lernen Fußball, lernen Handball, lernen Tennis, was auch immer. Die Eltern machen Urlaub oder was auch immer. Und ja, wie läuft diese Anmeldung ab? Meistens ist es eine PDF auf der Website. Die laden sich die Eltern dann runter, drucken sie aus oder füllen sie irgendwie am Desktop aus. Drucken sie danach dann aus und schicken sie hin oder schicken sie per WhatsApp-Foto oder schicken sie per E-Mail irgendwie an den Vereinsvertreter und die Vereinsadresse. Dann bekommt er die, dann übernimmt er die Informationen händisch in eine Excel-Tabelle. Dann geht es natürlich auch noch darum, okay, die müssen noch bezahlen. Sind sie Mitglied, sind sie nicht Mitglied? Dann kriegen sie eine Zahlungsaufforderung per E-Mail oder haben sie sich rausgelesen, überweisen das Geld. Das heißt, ich muss im Online-Banking immer gucken, wer hat jetzt überwiesen. Dann trage ich in meine Excel-Tabelle ein, der hat überwiesen. Und dann geht es meistens noch darum, in der heutigen Zeit auch Abfragen zu machen. Also, welche T-Shirt-Größe hat das Kind? Mit Übernachtung, ohne Übernachtung, Unverträglichkeiten beim Essen. Darf ich es fotografieren oder nicht? Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die die Vereine inzwischen abbilden müssen. Das ist relativ komplex geworden. Also die Anforderungen sind auch an die Vereine recht hoch geworden. Und wie machen wir das jetzt? Wir nutzen zum Beispiel unser Ticketsystem dafür. Du erstellst einfach ein Event sozusagen, das Feriencamp, hinterlegst die Tickets, ob Mitglied, ohne Mitglied, 135 Euro, 175 Euro, kannst dann individuelle Abfragen in diesem Checkout-Prozess machen. Dann können die Eltern eintragen, mein Kind ist so alt, die T-Shirt-Größe, vielleicht sogar Familienrabatt, weil 2 Kinder angemeldet werden, kann hinterlegt werden. Und dann können sie auch direkt bezahlen, per PayPal, Kreditkarte und so weiter. Das sprudelt bei dem Vereinsvertreter im Backend rein. Der sieht auf einmal, ding, 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 hier sind neue Bewerber oder neue Teilnehmer und sieht dann, okay, ich habe maximal 40 eingestellt, ich habe jetzt 20 Anmeldungen, 2 Wochen sind es noch, ich mache mal noch ein bisschen Werbung. Also er kann es auch wesentlich besser steuern. Und der besondere Kniff ist halt, immer wenn Sonderfälle auftreten, wird es besonders zeitintensiv. Das heißt also, ein Kind sagt ab. So, oh Mist, Kind sagt ab, was sage ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich nehme einfach die Warteliste. Ich kann eine Warteliste einführen, die Kinder, die es nicht geschafft haben oder noch auf der Warteliste stehen, rücken einfach nach, kriegen eine E-Mail, alles klar, du bist dabei, bitte bezahlen. Und wir haben zum Beispiel Beispiele oder Feedbacks von Vereinsvertretern, wie aus so einem Prozess aus 8 Stunden 2 werden. Und das ist für uns eigentlich der größte Gewinn am Ende, wenn wir sagen immer so gern, Zeit, Geld und Nerven sparen. Weil das sind die wichtigsten Ressourcen für Vereinsvertreter, für Ehrenamtliche, weil die Zeit können sie dann da rein investieren, woran sie eigentlich wirklich, wofür sie eigentlich in den Verein gekommen sind. Nämlich Arbeit mit Menschen, Arbeit mit dem Sport.
Um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, ihr habt ja die Aufgabe, euch gegenseitig ein Geschenk mitzubringen. Und dieses Geschenk soll euch ein bisschen beschreiben oder eure Arbeit. Dennis, kannst du mal das Geschenk holen? Genau.
Dennis ist da.
Ach, sorry. Das bin ich. Gregor, kannst du mal das Geschenk geben für Dennis?
Dennis, ich habe hier, darf ich dir das einmal rüberreichen?
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
So, kurze Erläuterung, was haben wir da? Wir haben eine Tasse mit dem Logo meines Heimatvereins, dem FSV Trier Tarforst. In der Tasse sind 3 Karten, nenne ich es jetzt mal, nämlich eine Spielnotizkarte eines Fußballschiedsrichters und eine, wie du siehst, gelbe und rote Karte. Und in der Tasse ist noch eine Wählmarke. Also sprich, das ist so eine Marke, mit der der Schiedsrichter vor dem Spiel mit den Mannschaften entscheidet, wer anfängt und wer wo steht. Und warum habe ich dir das mitgebracht? Das sage ich jetzt einfach mal dazu. Das ist stellvertretend, ich bin Fußballschiedsrichter, ich hatte es eben schon eingangs kurz erwähnt. Durch die Schiedsrichtertätigkeit in den Vereinen bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen und habe überhaupt dieses relevante, aber halt auch problematische Feld der Sportvereine halt entdeckt. Mhm. Und anders ist es noch dazu, diese Tasse, die kommt aus unserem sogenannten Vereinsbedarf. Mhm. Das ist ein Modul, wo der Verein sozusagen sich aus verschiedenen Produkten Sachen aussuchen kann. Sein Logo ist schon da, die Druckdatei wird automatisch erstellt, also wo er sich selber quasi sein Fan-Merch erstellen kann, was sonst auch mit sehr viel Aufwand produziert wäre. Und die Schiedsrichter-Sachen, die stehen ein bisschen dafür, ich bin mit Herz und Seele Fußball-Schiedsrichter. Auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Beruf ja das Schlimmste ist, neben Zugbegleiter. Aber das ist wirklich, ich glaube, Fußballschiedsrichter, grundsätzlich auch Schiedsrichter im Sport, die machen eine Charakterentwicklung durch, die einem Unternehmer unglaublich, für einen Unternehmer unglaublich wertvoll sein kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Package rund um dieses Geschenk. Und ich dachte mir so, mit den erläuternden Worten könnte das was für dich sein.
Ja, erstmal herzlichen Dank. Freut mich sehr, weil ich habe eine lange Historie im Fußball, habe selber sehr lange Fußball im Verein gespielt. Cool. Habe auch öfter diese farbigen Karten gesehen, muss ich sagen, beide.
Innenverteidiger oder Sechser?
Nee, tatsächlich war ich im Sturm, aber es gab schon hitzige Partien und das ist halt ein emotionaler Sport. Mhm. Ich muss aber sagen, sagen, was immer wichtig war, dass man Schiedsrichter mit Respekt behandelt, weil letztendlich ist es keine Selbstverständlichkeit, gerade im Hobbybereich, dass da Menschen zur Verfügung stehen und einfach ein Spiel leiten. Und das finde ich auch enorm wichtig. Und deswegen, also das kann ich nur unterstützen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das sehr viel in der Entwicklung mit einem machen kann, wenn man Schiedsrichter ist, ja, weil man einfach natürlich auch lernt, mit Gegenwind und mit Situationen, komplizierten Konfliktsituationen umzugehen. Und
ich sage immer so schön, ja, es gibt kaum eine Personengruppe, die sich so intensiv mit den eigenen Fehlern auseinandersetzen muss wie ein Schiedsrichter. Ja, denn kaum eine kriegt sie so unmittelbar gespiegelt.
Ja.
Und wenn du länger als 10 Spiele Schiedsrichter bist, dann lässt du dich auf diesen Prozess ein. Ja. Ansonsten hörst du auf. Und deshalb jeder, der sagen wir ein paar Spiele macht, der entwickelt sich genau da rein. Und deshalb, ja, wie du sagst, das ist sehr wertvoll.
Ja, genau.
Was würdest du sagen, welche Eigenschaft brauchst du für dein Unternehmersein, was du aus dem Schiedsrichtersein gelernt hast?
Kommunikations- und Emotionsmanagement nenne ich das.
Und in welche Richtung hat das? Also mehr Emotionen oder weniger?
Emotion ist ja erstmal was ganz Neutrales. Aber überhaupt Emotionen wahrzunehmen oder auch so ein Stimmungsmanagement, also Strömungen zu erkennen im Unternehmen, aber auch bei Kunden, aber auch im Markt und zu merken, in die Richtung geht's. Wie muss ich mich darauf einstellen? Im besten Fall präventiv, also vorausschauend, dass ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt so an die Sache rangehe, kommt das am Ende bei raus. Und das kann im Unternehmen eine Konfliktsituation sein mit Mitarbeitern, das kann aber auch eine Potenzialsituation sein, nach dem Motto, bereite das schon mal vor. Wenn die dann wissen, dann müssen wir mal 2 Wochen richtig ranklotzen, dann wissen die schon mal, worauf sie sich einlassen und fallen nicht vom Stuhl. Und das ist so ein bisschen das, was du in einem Fußballspiel auch hast als Schiedsrichter. Gerade mit Trainerbänken, auch mit hitzigen Spielern, wenn es mal ein bisschen hitziger wird, da kann man sehr viel präventiv machen. Und damit man halt weiß, was mache ich am besten, muss ich so ein bisschen erkennen, wohin läuft. Und das ist dieses Erkennen von Strömungen und auch Emotionen.
Mhm. Also Aufruf nach da draußen, werdet Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Wir brauchen die und ihr habt ja eben gelernt, ihr lernt dann was fürs Unternehmersein. Die Tasse würde ich gerne nochmal ansprechen, weil die hat ja auch ein bisschen was mit eurem Geschäftsmodell zu tun. Also wenn ich Vereinsticket nutze, dann habe ich nicht nur meine Prozesse im Griff und spare Zeit, sondern am Ende kann ich auch Geld generieren für den Verein, oder?
Exakt, genau. Also ich habe eben gesagt, Zeit, Geld und Nerven sparen. Geld sparen, ja, aber im besten Fall auch neue Umsatzpotenziale generieren. Wir haben Flyer-Alarm als großen Partner und Investor gewonnen und wir haben die Flyer-Alarm-API angebunden. Das heißt, Vereine haben bei uns die Möglichkeit, quasi über unsere Plattform mehr oder weniger auf alle Produkte von Flyer-Alarm zuzugreifen, ohne dass sie Grafik-Skills brauchen. Und das heißt also, was ist ein vektorisiertes Logo? Ne? Brauche ich Pantone-Farben? Ne? In welchem Farbschema bewege ich mich? Das überfordert den einen oder anderen Vereinsvertreter direkt. Aber hey, die Kids sollen bitte irgendwelche Brotdosen oder irgendwelche Trinkflaschen oder Jutebeutel für ihr Kids-Camp bekommen. Bei uns kann er sich einfach nur durchklicken, sieht in so einer Vorschau, so sieht's aus, klickt auf Bestellen, macht den Bezahlvorgang und dann wird die Druckdatei im Hintergrund erstellt und weggeschickt. Und das ist ein Weg, wie wir unsere Plattform auch monetarisieren. Und wir haben natürlich einen Share an dem Produkt, aber auf der anderen Seite, wenn er 36 Tassen bestellt, kostet die 4,50 Euro ungefähr, kann er die für 10, 12, 15 Euro im Verein weiterverkaufen, kann er also auch selber nochmal Umsatzpotenziale generieren. Und das ist langfristig auch wirklich unser Ziel, dass sie also effizienter laufen, die Vereine, aber auch noch mehr Erlösquellen haben, weil letztendlich die Kasse ist immer knapp bei Vereinen. Das ist eine Katastrophe.
Und auch auf der Website kann ich Werbung schalten und solche Sachen? Also auf der Vereinswebsite dann?
Ja, genau. Also auf der Vereinswebsite, klar, immer. Das ist quasi noch in dem Fokus von dem Verein selber. Aber wir machen alles über die App. Also im Endeffekt, wir haben eine eigene App, wo jeder Verein selber nochmal stattfindet, in einer sogenannten In-App-Seite. Und da kann er Sponsoren schalten, da kann er News posten, da kann er im Endeffekt vieles platzieren. Und das ist auch wieder so ein bisschen das Beispiel bei Lieferando. Ne? Wenn ich Hunger habe oder wenn ich Bock auf Sport habe, weiß ich, wo ich hin muss. So, und es gibt halt so Leute, die sagen, ey, mein Kind soll im Sommer mal ins Feriencamp, aber ich habe gar keine Ahnung, was es hier in der Region gibt. Dann gucke ich mal auf dieser Seite vereinsticket.de, okay, da kann ich ja zum Schott Mainz gehen. Ne? Es gibt ja auch Schott Mainz als Verein. Und dass man da halt sagt, okay, das ist ja cool. Wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt. Und so haben die quasi auch noch eine Reichweite und eine Sichtbarkeit als Verein. Mhm.
Dennis, was hast du denn Gregor mitgebracht?
Bin ich gespannt.
Ja, das hat natürlich mit unserem Unternehmen zu tun. Ist eher ein klassisches Produkt, also nichts Digitales, aber manchmal ist das ja auch schön, wenn man sich die Zeit nimmt und rumblättern kann und rumstöbern kann. Das ist der Jubiläumsband der Schott Music Group, der zum 250-jährigen Jubiläum veröffentlicht wurde. Das hat eine Besonderheit. Man hat alles darauf vorbereitet, dieses wirklich enorm bedeutende Datum zu feiern. Natürlich ein Jubiläum entsprechend würdig zu feiern. Und das ist genau in die Corona-Phase gefallen. Ah, ja. Das heißt, 2020 kam es leider nicht dazu, dass wir das entsprechend gebührend feiern konnten. Begleitend dazu wurde eben dieser Band gedruckt, wo man diese 250 Jahre Geschichte sehr gut nachvollziehen kann. Da tauchen ja sehr namhafte Komponistinnen und Komponisten in der Geschichte von Short Music auf. Und man versteht, wie der Verlag sich über diese lange Zeit entwickelt hat. Mhm. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, gerade für jemanden, der ein Startup leitet, wie so ein traditionelles Haus
sich
entwickelt hat.
Wie ein Unternehmen sich 250 Jahre lang halten kann.
Ja.
Weil man muss sich ja dann doch immer wieder neu erfinden.
Und genau.
Das finde ich unglaublich spannend. Das ist eine super Sache.
Ist ja immer eine Frage der Spezialisierung. Short Music hat eine extreme Spezialisierung, hat dann natürlich ein USP gegenüber anderen Anbietern. Und durch die Internationalität der Gruppe, muss man sagen, ist es auch eine weltweite Marke. Und wir haben gerade nochmal den Unternehmenspurpose herausgearbeitet mit allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir schaffen Zugang zur Musik, damit alle Menschen sie erleben können, was sich so lapidar anhört, ist aber schon ein Statement. Ja, Musik, wissen wir alle, bewirkt wirklich Positives in allen Lebenslagen. Hat auch therapeutische Effekte, wie immer mehr bekannt wird. Ja, Musik und Medizin ist ein ganz spannendes Thema. Aber auf jeden Fall, um zu sehen, wie sich das Haus, wie sich das Unternehmen entwickelt hat von den Anfängen bis heute, ist das sicherlich eine spannende Lektüre. Und da freue ich mich, dir das zu überreichen.
Vielen Dank, ich freue mich, es entgegenzunehmen.
Dazu gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist das ein kleiner Anstecker. Das ist ein Notenschlüssel.
Ein Notenschlüssel, ja. Ich habe mal Trompete gespielt.
Ich
musste gerade nur kurz hingucken.
Ich wollte nämlich auch fragen, hast du ein Instrument gespielt?
Ja, genau. Ich habe Trompete gespielt, ja.
Genau. Also das ist eher die Vorgängerversion. Ich habe ja hier eine kleine Note an meinem Revers und das ist die Vorgängerversion, wo auch dann noch das damalige Schott-Logo als Note mit eingearbeitet ist. Und deswegen, das kann man sicherlich, wenn man mal eine musikalische Veranstaltung oder sonstiges besucht, anpinnen. Das habe ich euch beiden mal mitgebracht.
Ach, danke. Ja, cool. Vielen Dank. Das sind meine liebsten Gäste, die mir auch einfach was mitbringen, obwohl sie nicht dazu aufgefordert werden. Super. Was ist dein Bezug zu Musik, Gregor? Du hast vorhin schon
Dennis.
Hier.
Mach nichts.
Dennis, du hast ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, was du studiert hast. Ich weiß nicht, du kommst nicht aus dem E-Musikbereich. Du bist kein
Musiker. Nee, das ist richtig. Also ich habe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, dann im Hauptstudium mit dem Schwerpunkt BWL und bin eher ein Mensch der Zahlen. Habe aber dann durch meinen Einstieg ins Verlagsgeschäft und vor allen Dingen erstmal mit Schwerpunkt Tageszeitung sehr schnell mit vielen Digitalisierungs- und Transformationsprojekten zu tun gehabt. Und das ist das, was mich jetzt an dieser Position bei Short Music jetzt seit 3,5 Jahren reizt. Das ist auch der Auftrag an mich. Also nicht jetzt der reine Kaufmann, der letztendlich Prozesse optimiert oder der schaut, dass die Zahlen stimmen, sondern vielmehr auch den Weg in die Zukunft bestreiten. Und was mir da sehr hilft, ist einfach genau das, dass ich diese Erfahrung bei Tageszeitungsverlagen schon früher sammeln konnte. Die waren ja viel früher davon betroffen. Die Anzeigen sind da direkt ins Internet abgewandert damals. Da mussten die Zeitungsverlage natürlich schnell drauf reagieren. Die Printauflagen sind zurückgegangen kontinuierlich. Das E-Paper war am Anfang nicht akzeptiert, weil warum sollte man für Inhalte zahlen im Internet? Ja, da war ja diese Kostenlos-Mentalität am Anfang gegeben, bis sich dann irgendwann mal herausgestellt hat, naja, eine gewisse Qualität ist dann doch ganz wertvoll und ein Lokalbezug. Was ich damit sagen will, all diese Prozesse, die sind zwar nicht 1:1 auf einen Musikverlag zu übertragen, aber es gibt doch viele Parallelen. Und wir stellen jetzt zunehmend fest, dass Menschen, die musizieren, auch gerade die neuen Generationen, nicht mehr so abgeneigt sind, vielleicht auch mal Noten von ihrem iPad abzulesen und begleitend zu spielen. Und es gibt ja auch schon Testläufe in großen Konzerthäusern, dass also Orchester auch über iPad aufführen. Das ist zwar noch in den Anfängen und ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das hat sich jetzt flächendeckend durchgesetzt, aber es ist natürlich eine Entwicklung und die begleiten wir als Verlag. Weil natürlich geht es auch um den Content, den wir natürlich vertreten für die Komponistinnen und Komponisten. Und wir wollen natürlich jedes Anwendungsszenario der Aufführenden dann auch unterstützen. Das heißt, wir fahren da jetzt gerade dual, parallel. Also wir haben die klassische Welt mit Printprodukten, die hat auch noch wirklich eine sehr große Bedeutung. Aber immer mehr stellen wir fest, dass diese Barrieren Richtung digital abnehmen. Und das ist das Schöne, dieser Mehrwert im Digitalen ist für uns natürlich spannend, gerade für solche Dinge, wenn man was erlernen will, wenn man was Interaktives hat. Ja, also ein reines Buch ist schön, kann man auch gut konsumieren, aber an gewissen Stellen braucht es auch eine Interaktivität. Und es gibt mittlerweile auch Plattformen, wo ich ein Instrument erlernen kann, indem ich direkt ein Feedback bekomme. Ja, habe ich die Tonlage getroffen, habe ich die Geschwindigkeit getroffen, wo ich Videosequenzen habe, wo ich letztendlich kleine Audiodateien abspielen kann, passend zu dem jeweiligen Notenmaterial. Und das ist sicherlich was, was einen absoluten Mehrwert darstellt und da wollen wir uns dann auch hin entwickeln.
Das heißt, es ist mehr als ein anderes Medium, sondern ich habe jetzt zum Beispiel auch ein iPad hier liegen. Ich hätte dann meine Noten und kann dann noch antippen und kriege vielleicht vorgespielt, wie das schon mal, meine, keine Ahnung, der Trompeter XY gespielt hat. Dann höre ich das und habe Beispiele. Also
ganz genau, genau.
Es ist dann mehr und dann kostet es auch mehr?
Ja, natürlich. Also da gibt es unterschiedliche Modelle. Ne? Es gibt Bundle-Modelle, wo man sagt, es ist ein Add-on zu dem bestehenden Printprodukt. Man kann aber auch alleinig diese Digitalprodukte vermarkten. Das findet sich gerade noch. Da sind wir wirklich in einem Prozess und man muss es ja auch so sehen. Ein Verlag ist jetzt kein Softwareentwicklungsunternehmen. Das heißt, bei uns ist gerade die Challenge, natürlich passende Partner zu finden, die eben diese Software entwickeln. Denen fehlt wiederum der Content, um überhaupt die Reichweite zu erzielen. Und da muss man natürlich schauen, wie beim Blind Date, ist da ein Match und passt das gut zusammen? Ist die Strategie, die Vision, passt die zueinander? Es muss natürlich eine gegenseitige Wertschätzung sein. Es gibt zum Beispiel Player, die oder Startups gab es, die damals das für sich entdeckt haben und sich erstmal gar nicht um die rechte Situation gekümmert haben. Die haben einfach alles bereitgestellt, ohne zu schauen, ob das ein geschütztes Werk ist oder dergleichen. Das ist natürlich ein denkbar schlechter Partner. Oder der hat bei den Verlagen natürlich erstmal keinen guten Stand. Ja, dafür gibt es andere, die dann das vom Fach her gelernt haben und dann aber einfach ein Startup aufgebaut haben und die erkennen sowas dann schon an. Und in diese Gespräche gehen wir zunehmend. Die schwierige Frage am Ende ist immer, welcher Standard setzt sich durch? Welche Plattform wird genügend Reichweite erzielen? Weil da kommt auch wieder die KI ins Spiel. Mit KI ist der Aufbau solcher Plattformseiten immer einfacher, geht immer schneller. Wir haben es gerade mal selbst durchgespielt. Ja? Wir haben mal so eine Community-Plattform entwickelt, nur die oberste Ebene. Im Vormittag stand die über den Einsatz von KI. Da hat man früher sicherlich mehr als eine Woche gebraucht, um das Ganze zu gestalten, um die Inhalte einzubetten etc. Und das ist eben die spannende Frage, was wird sich dann am Ende, welches Format und welche Portale werden sich durchsetzen? Wir arbeiten da jetzt schon mit vielen Partnern zusammen, international, und wollen deswegen ein möglichst breites Feld anbieten, dass jeder wirklich für sich das geeignet für die jeweilige Situation raussuchen kann.
Wenn du das jetzt so hörst, hast du da gleich ein paar Ideen im Kopf?
Ideen, also mir kam jetzt, ich bin natürlich Startup interessiert, auch in meiner Funktion als Landessprecher des Startup-Verbandes. Und hier diese Startup-Geschichte hatte ich damals mitbekommen, dass halt, ich weiß nicht, Flowkey war, glaube ich, ein Beispiel, wo du halt das iPad aufs Klavier stellst, spielst und das hört mit und stoppt auch, wenn du falsch spielst, dann blinkt es rot und du kannst die Geschwindigkeit einstellen. Also das war natürlich sehr naheliegend, aber ja, diese rechte Geschichte, die habe ich halt da auch mitbekommen. Und was mir da jetzt einfällt, ist, was tatsächlich, glaube ich, auch insgesamt im Rahmen der Digitalisierung ein Thema ist, am Ende, auch in 20 Jahren, auch durch die KI getrieben und so weiter, reden wir gar nicht mehr darüber, dass das Produkt, das digitale Produkt eigentlich so der Innovationsfaktor an sich ist, sondern der Marktzugang, das Businessmodell dahinter, also nach dem Motto die Effizienz auch, die Schnelligkeit, mit der man dann da reingeht, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo wir in Deutschland noch ein bisschen nachlegen können. Du hast gesagt, ihr sucht den passenden Partner, weil natürlich, man hat nicht alle Kompetenzen im Haus, man muss gucken, mit wem man sich zusammenschaltet, aber dieses Zusammenschalten ist in meinen Augen in Deutschland nicht so naheliegend. Das macht man nicht einfach so. Das ist ein sehr sehr zäher Prozess, anstatt einfach mal zu sagen, hey, das könnte doch klappen, wir gehen da einfach mal rein und probieren das mal 6 Monate aus, ob das klappen könnte. Aber es ist immer sehr bürokratisch und sehr, sehr zäh, sehr administrativ dann immer. Und sind so Gedanken, die bei mir kommen, dass halt im Endeffekt, hat mir das auch ein Business Angel gesagt, am Anfang denkt man immer, wir sind mega produktverliebt. Mein Mitgründer ist der CTO und er ist ein Tech-Nerd seinesgleichens, der beste Tech-Architekt, den ich persönlich kenne. Und wir könnten unendlich viele Stunden darauf verwenden, unsere Plattform geil zu bauen. Aber das Problem ist, es bringt nichts, wenn sie keiner benutzt. Und wir müssen uns halt, das hat der Business Angel gesagt, eigentlich 60-40, mehr noch 70-30, wenn nicht sogar 80-20 um Vertrieb, Sale, Marketing, Business Model, einfach um das kümmern, weil das ist im Endeffekt die Herausforderung. Mhm. Also das ist, du musst halt einfach gucken, dass du nicht nur was Gutes baust. Wir haben in Deutschland unglaublich viele gute Sachen, aber wie kriegen wir es halt eher an den Mann? Wie kriegen wir es in die Nutzung? Wie kriegen wir auch das Vertrauen dazu, dass die Leute im Endeffekt die Sachen nutzen?
Ja.
Das ist in meinen Augen die riesige Challenge, die scheinbar themenübergreifend, branchenübergreifend, überall quasi natürlich relevant ist, aber auch das Spannende an der aktuellen Zeit. Ne?
Ja, es ist so, ne, ein Startup ist natürlich von vornherein ein Stück weit auch agiler, anders aufgestellt als so ein traditionelles Unternehmen. Also wir haben weltweit 180 Mitarbeiter, wir sind ja an 10 Standorten vertreten, darunter London, New York, Tokio beispielsweise. Cool. Und das ist natürlich dann auch interessant zu sehen, wie die Märkte sich jeweils geben und was da möglich ist. Aber das Spannende für uns ist natürlich jetzt auch, dieses neue Mindset hinzubekommen. Und genau was du sagst, entscheidend ist der Kunde. Ja, was erwartet der Kunde? In welcher Situation befindet sich der Kunde? Gerade bei kreativen oder Kulturbetrieben trifft man oft auf Leute, die sagen, aber das ist doch ein tolles Produkt, ja, in der Entwicklung. Aber das ist es nicht. Das Produkt ist dann toll, wenn der Kunde es als tolles Produkt empfindet. Ja, man kann noch so schöne Dinge entwickeln, wenn der Kunde da aber, sagen wir mal, kein Fable hat oder es nicht für sich als passend empfindet.
Oder falsches Timing.
Oder falsches Timing, kann alles dazu zählen. Deswegen sind wir auch gerade in einem Innovationsprojekt, Transformationsprojekt, das wir mit der Agentur Robert Spaceship aus Mainz auch durchführen, um genau diesen Wandel hinzubekommen, diese Innovationskultur zu verankern. Die Kolleginnen und Kollegen dahin zu bekommen, wirklich immer vom Kunden aus zu denken, ne? Und dann zu schauen, was hat denn ein Potenzial, dann schnell in Tests zu gehen und zu verifizieren, ist es tatsächlich gewollt.
Mhm.
Ja, früher hat man was festgelegt in einem Businessplan, hat entwickelt, um dann nach langer, langer Zeit festzustellen, ups, funktioniert gar nicht und hat uns viel Geld gekostet.
Ja.
Und wir müssen jetzt in diese engeren Schleifen kommen, erstmal gar nicht fertig entwickeln, so eine kleine Version, eine abgespeckte Version vielleicht erstmal aufzusetzen und dann zu schauen, nochmal auf die Kundinnen und Kunden zuzugehen und zu fragen, wie empfindet ihr das, ist das in Ordnung, würdet ihr das in der Form nutzen, etc. Und mit diesem Rücklauf kann man dann natürlich iterativ weitergehen und nachjustieren. Da sind wir wieder beim
Kommunikations- und Emotionsmanagement.
Ja. Ja.
Weil wenn man nämlich dann einen Kunden hat, der sagt, boah, nee, da fehlt mir noch das und was habt ihr euch denn dabei gedacht und so weiter, darfst du nicht sagen, ja, dann geh weg, ne? Sondern du musst ja sagen, okay, danke für das Feedback. Ne? So, gehen wir wieder rein in den Prozess und das ist anstrengend. Und dann muss es wieder kommunizieren, wir haben uns das dabei gedacht, es ist noch nicht fertig. Wir haben zum Beispiel im März 2021 ganz bewusst, sind wir mit einer unfertigen Plattform online gegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen Feedback-driven entwickeln. Also wir wollen, dass die Vereine uns am Telefon sagen, ja, das fehlt noch und das machen wir aber ganz anders und könntet ihr nicht noch das? Das ist anstrengend, das tut weh, aber das ist genau das, was Innovation und jetzt gerade auch dieser Übergang in die Digitalisierung ausmacht. Es ist ein anstrengender Prozess. Man muss raus aus seiner Komfortzone. Die Dinge, wie du gesagt hast, einfach nur ein geradliniger Businessplan abarbeiten, ist es nicht mehr. Mhm. Es ist einfach die ganze Zeit ein Management von Energien, von Emotionen, von Kommunikation und das ist, ne, da mein Brückenschlag zur Schiedsrichterei. Du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt. Wie wenn du ein Spiel anpfeifst, weißt du auch noch nicht so richtig, wie das Spiel halt sein wird. Aber wenn du sich von Situation zu Situation vorarbeitest, kannst du vielleicht nach 90 Minuten sagen, okay, an mir lag es nicht, die Spieler sind zufrieden, auch wenn sie verloren haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein Mindset-Wandel, den wir tatsächlich auch in der breiten Gesellschaft brauchen, die in Anführungszeichen nur Konsumenten sind und dann nicht an den Hebeln sitzen.
Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob das ein Musikverlag dann so treiben kann. Also muss es dann nicht von den Musikerinnen und Musikern kommen, diese Entwicklung? Also wo holt ihr auch die Trends her? Dann sieht, dass die Leute das schon anders nutzen oder wo ihr die Leute beobachtet, wie nutzen die denn Digitalisierung bei einem sehr alten Instrument, was sie in der Hand haben?
Genau. Also eine Marktforschung, eine Datenerhebung, ne, ist wichtiger denn je. Früher hieß es ja immer so schön, Content is King. Heute heißt es, Data is King. Und das spiegelt es ja auch sehr gut wider. Wir müssen natürlich genau die Verhaltensweisen erkennen und wie die Anwendungssituationen sind. Und dadurch haben wir natürlich auch neue Strukturen geschaffen, die uns dabei helfen. Wir haben eine neue Einheit gebildet, die nennt sich Business Development, die genau diese Marktforschung auch nebenher betreibt. Ja, und es ändert sich eben vieles. Wir haben viel engere Zyklen. Früher hat man eine Strategie festgelegt und hat sich nach 3 Jahren wieder zusammengefunden und gesagt, ja, jetzt schauen wir mal drauf, wie es gelaufen ist. Funktioniert nicht mehr. Man muss spätestens nach einem Jahr sich wieder zusammenfinden und nachjustieren. Und dafür braucht man genau diese Informationen aus dem Markt. Also entweder befragen wir aktiv. Ja, wir haben natürlich einen guten und großen Pool an Musikerinnen und Musikern. Das fängt ja an von Lehrenden, von Lernenden. Wir haben ja auch eine sehr heterogene Zielgruppe, ne? Also wir haben Laienmusiker, wir haben Profimusiker. Die haben ja ganz unterschiedliche Situationen, die wir bedienen müssen. Deswegen können wir auch nicht alle gleichermaßen ansprechen, ne? Und das muss man im Haus verstehen. Man muss differenzieren können und sagen können, ja, der Lehrende kann zeitgleich natürlich Profimusiker im Orchester sein, aber er hat eine Situation, wo er in der Musikschule einem Kind ein Instrument beibringt, da hat er einen anderen Bedarf, als wenn er jetzt als Teil eines Orchesters auftritt. Mhm. Und da müssen wir durch den Kontakt zu diesen Zielgruppen natürlich eruieren, was sind da so die Needs, was sind da die wirklich absoluten Dinge, die erwartet werden, und daraufhin unsere Produkte und Services dann anpassen. Ja, und genauso hat das mit Generationenwandel zu tun. Die digitalen Angebote werden natürlich jetzt immer einfacher sozusagen in Gesamtheit dann in den Markt platziert werden können, als es bisher der Fall war. Wir haben ja zum Teil eine sehr konservative, sagen wir mal, einen konservativen Charakter in unserem Umfeld. Aber auch wir merken jetzt diesen Wandel, und das ist sicherlich was, was wir jetzt auch durch organisatorische Maßnahmen untermauern. Also wir haben direkt mit Beginn auch einen Think Tank eingerichtet, der erstmal ganz viele Ideen aus dem Haus einsammelt, ja, und einer Prüfung unterzieht. Ja, also dass wirklich sich auch alle einbezogen fühlen. Das ist nicht mehr so, dass irgendwie in der Unternehmensspitze dann eine Idee entsteht und die wird dann umgesetzt, sondern wir haben das in Form eines modernen Formats, in Form eines Barcamps gesammelt. Natürlich muss man dann irgendwo priorisieren und bewerten, mal grob, ja, wie viel Aussicht auf Erfolg hat das, wie aufwendig ist was. Aber so haben wir dann, und das ist auch wieder Thema Kommunikation, interne Kommunikation, das gibt ja ein ganz anderes Gefühl, wenn ich Teil eines Prozesses bin und einer Entwicklung, als wenn ich nur immer was vorgesetzt bekomme und den Auftrag, das umzusetzen.
Ich war am Wochenende noch mit alten Schulfreunden in München unterwegs, treffen uns einmal im Jahr, und da hat mir ein Kollege erzählt, dessen Bruder in einem großen Digitalunternehmen in Deutschland arbeitet, die haben halt quasi ein internes Innovations- oder Pitch-Event gemacht. Also wo die Mitarbeiter quasi um ein Budget gepitcht haben, um ihre eigenen Ideen innerhalb des Unternehmens quasi umsetzen zu dürfen. Fand ich mega spannend, super, weil es natürlich, sag ich mal, so ein bisschen dieses, wie aus dem externen, Höhle der Löwen oder sowas, so ähnlich war es auch aufgemacht, und halt aus dem Unternehmen, aber auch externe saßen in der Jury. Der es verantwortet hat, eben nicht, der war quasi nur begleitend, und die haben halt gesagt, ob sie da diese 2,5, 4, 5, 6 Millionen Euro Budget bekommen, um dann 2, 3, 4 Jahre innerhalb des Konzerns das und das auszuleben. Finde ich mega.
Ja, absolut. Und das braucht's, ne? Verantwortung übertragen, Budgets zuweisen, das sind ja agile Strukturen, die wir jetzt auch nach und nach einsetzen wollen. Das ist natürlich jetzt nicht ein Prozess, der in wenigen Monaten abgeschlossen ist. Also das wird uns jetzt auch die nächste Zeit noch beschäftigen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dadurch auch die Geschwindigkeit erhöhen können in den ganzen Entwicklungsfragen. Und klar, am Ende muss man aber Transparenz über die Märkte haben, über die Player, die da mit im Markt sind, und über mögliche Kooperationspartner, um das Ganze auch leisten zu können, ne? Weil eine Softwareentwicklung ist eben sehr intensiv, kostenintensiv, arbeitsintensiv, und das wäre für einen Verlag unserer Größenordnung natürlich schwierig, jetzt alleinig umzusetzen.
Dennis, Gregor, ich habe im Laufe des Gesprächs euren Namen gelernt. Und die große Frage ist ja für uns immer, ist es ein Match? Und habt ihr vielleicht, wo ihr euch jetzt auch besser kennengelernt habt, eine Idee entwickelt gemeinsam, wo ihr sagt, ah, das könnte ich mir gut vorstellen, das könnten wir zusammen mal spinnen, auf das wir die Transformation vorantreiben?
Also das, was Gregor beschrieben hat, ist höchst spannend, weil es natürlich eine Notlage oder eine zumindest problematische Lage in Vereinen lösen kann und vor allen Dingen an vielen Stellen. Wir haben auch bei uns immer von einem House of Service gesprochen, gerade wenn es natürlich um Komponisten, Komponistinnen geht. Ja, die sollen sich natürlich auf ihre schöpferischen Prozesse konzentrieren, und alles, was so nebenher an Verwaltung, an sonstigen Aktivitäten stattfindet, soll eine Entlastung darstellen. Und ich sehe da schon eine Parallele, dass ihr natürlich überlegt, an welchen Stellen brauchen die Vereine, die Vereinsverantwortlichen, eine Unterstützung, um Nerven, Geld und Zeit zu sparen. Und genau das könnten wir natürlich auch für unsere Situation mit unseren Stakeholdern entsprechend vorsehen. Ist jetzt nichts Neues, da hat man schon immer wieder drüber nachgedacht, aber vielleicht von einem Startup zu erfahren, wie man da auch in moderner Art und Weise sich nähert und diese Dinge dann entwickelt und erarbeitet, das wäre sicherlich mal ein spannendes Thema, ja.
Ja, ich habe so drei Ebenen. Die ganz konkrete war, du hast gesagt, du hast Kinder im Verein. Hätte ich gesagt, okay, man kann ja darüber sprechen, welcher Verein sind das?
Ja, genau. Vielleicht mal ein bisschen das gemacht hier im
Podcast. Genau. Die zweite Ebene war, wir haben auch viele Musikvereine bei uns auf der Plattform, muss man sagen. Ich spreche zwar viel über Sportvereine, genau. Aber wir heißen Vereinsticket und nicht Sportvereinsticket, weil wir letztendlich, natürlich Stand jetzt als Investment Case, sind wir auf Sportvereine fokussiert. Wir grenzen sie technisch aber nicht aus. Also ungefähr 15% der Vereine bei uns auf der Plattform sind schon keine Sportvereine. Das sind zum Beispiel auch Feuerwehren, unglaublich viele Feuerwehren, hat auch keiner auf dem Schirm, dass die als Verein im Hintergrund immer organisiert sind. Aber genau, Musikvereine war noch so ein Stichwort, wo ich dachte, keine Ahnung, welche Relevanz die für euch haben, aber absolut, ob man da auf dem Feld einfach mal miteinander sich connectet. Und dann halt die, sag mal, höchste Ebene, die hast du gerade selber angesprochen, der unternehmerische Blick auf diesen Prozess, diese Wandlung und gerade auch dieses Zielgruppenorientierte. Wir können es, glaube ich, nicht, sag ich mal, so groß fassen, wie ihr es jetzt schon als gestandenes Unternehmen mit 180 Mitarbeitern machen, aber wir sind da sehr konkreter, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, mal das so ein bisschen zusammenzubringen, die Köpfe zusammenzustecken, einfach mal zu gucken, in welchen Zeithorizonten denkt ihr, in welchen Budgetgrößen denkt ihr, wie geht ihr an die Sachen ran, welche Hebel versucht ihr zu besetzen, wann ist für euch auch Trial and Error, ne, so ein bisschen ein Trial quasi ein Error geworden, um einfach mal da so ein bisschen einzusteigen, also auf diese unternehmerische Perspektive auf die Begleitung dieses Prozesses, das fände ich spannend, sich einfach nochmal auszutauschen und ganz ehrlich, du bist persönlich machst du einen super Eindruck. Das
ja, kann ich nur zurückgeben. Klappt doch wunderbar hier.
Ja. Genau, oh ja, wir haben ein Match. Die Energie stimmt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns in so kurzer Zeit voneinander erzählt habt und dass wir euren Unternehmen so nahe gekommen seid. Und man hat gespürt, dass ihr sehr visionäre Menschen seid. Das war ganz toll. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart bei Gemischte Tüte.
Gerne. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt's jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.